Seit Jahren stehen drei Kisten unangerührt hinter unserem Bücherregal herum. Eine Spieluhr, ein Puppenkopf, Briefmarkenalben, Postkarten und alte Bücher. Erbstücke der letzten Jahre, sie haben sich so angesammelt, sind zu schade zum Wegwerfen. Aber wer will heute noch Briefmarken? Unsere Kinder winken ab, kein Interesse. Im Internet entdecke ich Georg Bühler Nachfolger, Berlins ältestes Briefmarken-Auktionshaus, gegründet 1949. Einige Tage später stehe ich in einer Ladenwohnung in Berlin-Halensee. Praktisches Büro, Tresorschrank, Ölgemälde, Schiffsmodell, Kisten. Claudius Schier begrüßt mich und schon klingelt das Telefon.
Kann ich Sie etwas später zurückrufen? Danke, wieder. Das ist jetzt zum Beispiel ein sehr netter 90-jähriger Stammkunde gewesen, der aber dann immer ein bisschen auch am Telefon erzählt. Deshalb rufe ich ihn dann gleich in Ruhe zurück. Ja, das ist auch das Reizvolle, dass man mit vielen Menschen zu tun hat. Meist natürlich ältere Herrschaften, aber manche auch mit vielen ungewöhnlichen Lebensgeschichten. Hin und wieder kommt mal ein Prominenter rein. Manche haben viel Geld, manche zahlen die 100 Euro in drei Raten. Also das ist schon interessant. Viele sind einfach sehr nett und über die Jahre vertraute Begleiter, sage ich jetzt mal.
Das Auktionshaus nimmt ständig Briefmarken an. Das können sortierte und gepflegte Nachlässe sein oder einfach auch große Mengen. 3 bis 4 Mal im Jahr findet dann eine Online-Versteigerung statt. 20% Provision für das Auktionshaus. Bei der letzten Auktion hatten sich wieder einige hunderte Menschen eingeklinkt. Die Interessenten kommen vor allem aus Deutschland, aber auch aus der ganzen Welt. Geschichten von wertvollen Entdeckungen kann Claudius Schier erzählen, aber...
Das ist sehr, sehr selten. Also wir haben eine harmlose, unscheinbare Ansichtskarte, die für 30 Euro angeboten wurde, für 20.000 Euro verkauft und zugeschlagen, weil es einfach ein sehr seltener Stempel war. Eine kleine Postagentur von Pelztierjägern an der Grenze zur Mongolei und zu Russland. Und das hätten wir 20 Mal verkaufen können, weil der Stempel so selten war. Aber das ist die ganz große Ausnahme. Meistens ist es das gängige Material. Die Deutschen sammeln Deutschland nach 1945, manche auch vor 1945, altdeutsche Staaten, Deutsches Reich. Kolonialgebiete sind sehr populär.
Der Versteigerungsalltag liegt in einem Nebenzimmer. Kistenweise Ersttagsbriefe in Kunststoffalben. In den 1960er und 70er Jahren wurde das Alltägliche, nämlich die Briefmarke, zu einer Besonderheit aufgewertet. Die Auflagen allerdings waren sehr hoch.
Das ist quasi noch aufgemotzt. Die Marke an sich können Sie im Handbuch nachlesen, in wie viel Hunderttausenden oder Millionen die gedruckt wurde. Dann haben Sie noch dazu einen Ersttags-Sonderstempel vom ersten Ausgabetag und dazu ja Entwürfe oder ein Autogramm des Entwerfers und eine Textdokumentation. Da ist viel Fantasie bei den Firmen, die so etwas vertreiben. Aber da wird man das im Nachhinein schwer, wieder das nochmal zu Geld zu machen.
Und wieder ist ein älterer Herr am Telefon, denn fast ausschließlich werden Briefmarken von älteren Männern gesammelt, so wie Dieter Wille. Der ist heute ins Auktionshaus gekommen, um einige Briefmarken abzugeben, die begutachtet werden sollen. Herr Wille ist 71 Jahre alt und sammelt seit über 20 Jahren Briefmarken aus Altdeutschland, also aus den kleinen Staaten, die es in Deutschland vor der Reichsgründung im Jahr 1871 gab. Und ihn interessieren die Stempel.
Also es gibt ja mitunter viele von damals, die mit dem Postreiter gewesen ist, die nur einen Tagesstempel hatten oder einen Stundenstempel. Und die Stundenstempel sind natürlich sehr gefragt, ne? Weil die tauchten nie wieder auf. Also die waren nur einmal, eine halbe Stunde vielleicht, hier der Stempel aktuell. Und danach war er dann weg gewesen. Ne?
Darf ich fragen, wie viele Briefmarken Sie haben?
Oh. Zum Leidwesen meiner Frau zu viel. Ach, fast ein ganzes Zimmer voll. Ja, leider. Und ich baue jetzt so langsam ein bisschen ab. Weil, wie gesagt, mein Sohn hat kein großes Interesse daran, weil die Jugend nicht mehr dafür ist oder noch nicht so weit ist.
Leidenschaftliche Sammler haben ein bestimmtes Gebiet und wollen das komplettieren. Je spezieller und vollständiger eine Sammlung ist, desto größer der Erlös bei der Auktion, erklärt Claudius Schier. Und wer seinen Erben einen richtig großen Gefallen tun möchte, der verkauft zu Lebzeiten.
Wir hatten mal einen Sammler, der hat seine Helgoland-Sammlung bei uns versteigern lassen, über Jahrzehnte zusammengetragen für geschätzt 10.000 Euro Einstand sozusagen. Und der hat am Ende sein Geld wiederbekommen, weil er auf Qualität geachtet hat, auf ein ganz bestimmtes Gebiet. Helgoland hat nur eigentlich 20 verschiedene Hauptbriefmarken mit Varianten natürlich. Und da kamen dann vielleicht 110.000 Euro raus. Also an der Börse würde man darüber lachen. Aber der hat zumindest sein Geld wiederbekommen, weil er Qualität gesammelt hat und ein bestimmtes Gebiet.
Sachverstand einholen, das rät auch Frithjof Hampel. Er wird vor allem gerufen, wenn es ums Erbe geht, denn er ist
seit 1989 von der IHK Berlin öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bereiche Kunst, Antiquitäten und Hausrat.
Wir treffen uns in seinem behaglich mit Antiquitäten eingerichteten Haus im Havelland. Im Kamin brennt ein Feuer. Frithjof Hampel trägt Kordjackett, dunkelblauen Rollkragenpullover. Er hat Kunstgeschichte und Architektur studiert und sehr viele Erfahrungen. In der Regel wird er gerufen, wenn der Wert von Hinterlassenschaften eingeschätzt werden muss, wenn sich also Erben streiten. Und die Ernüchterung ist oft groß, denn Frithjof Hampel ermittelt für diesen Fall den Verkehrswert.
Sagen wir mal, so eine klassische Biedermeier-Kommode in einem Antiquitätengeschäft, in gutem Zustand, aus Kirschholz, die kostet dann, sagen wir mal, zwischen 2.000 und 4.000 Euro, je nachdem wo. Wenn man jetzt den Verkehrswert ermitteln würde, man würde diese Kommode nehmen und würde die einem Auktionshaus zur Verauktionierung anbieten, dann würde das Auktionshaus wahrscheinlich einen Schätzwert zwischen 800 und 1.200 Euro ansetzen, maximal.
Ernüchterung. Dieses Wort fällt häufig, wenn Frithjof Hampel erzählt. Seit der Jahrtausendwende hat das Interesse an alten Dingen nachgelassen. Lebensmodelle sind vielfältiger geworden, es gibt mehr Umzüge, gleichzeitig Wohnungsmangel und generell ändert sich alle paar Jahre der Zeitgeschmack. So ist das Revival der Mid-Century-Möbel, also der 50er und 60er Jahre-Möbel, auch schon wieder am Abklingen. Und der Markt an Orientteppichen ist geradezu übervoll.
Wir werden da Kaufquittungen vorgelegt aus den 70er, 80er Jahren. Da hat so ein Seidenteppich, der hat 50.000, 60.000 D-Mark damals gekostet. Und jetzt soll ich heute den Wert bestimmen. Es gibt eine Faustformel, die kann man nicht immer anwenden, aber das zeigt so die Tendenz, dass man zwei Nullen wegstreicht und das Ganze durch zwei teilt. So ernüchternd ist das.
Okay, im Falle des Teppichs oder im Falle sämtlicher alter Dinge?
Also generell kann man sagen, dass alte Möbel und altes Porzellan nicht so heftig davon erwischt worden sind. Aber die Tendenz ist seit 20 Jahren so, dass die Preise immer weiter runtergehen. Also wenn man jetzt sich schön einrichten möchte mit Antiquitäten, dann ist es genau der richtige Zeitpunkt. Weil man bekommt, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, einen antiken Schrank heute fast preisgünstiger als ein Schrank bei IKEA. Mhm. Und hat dafür dann über zwei oder drei Generationen noch was davon. Mit dem kann man fünfmal umziehen.
Der Markt ist da. Er verändert sich nur ständig. Nach Angaben von Statista werden mit Antiquitäten und Gebrauchtwaren seit Jahren jährlich rund 2,8 Milliarden Euro in Deutschland umgesetzt. Da sind der private Handel auf dem Flohmarkt oder über eBay gar nicht erfasst. Wer privat öfter über eine Plattform verkauft, kann bis zu 30 Verkäufe im Jahr für einen Wert von höchstens 2.000 Euro tätigen. Alles darüber muss die Plattform dem Finanzamt melden. Aber Flohmarkt und Online-Verkauf sind anstrengend. Deshalb gibt es Anbieter wie Akpol. Akpol kauft und verkauft alte Ansichtskarten. Der Inhaber Daniel Seidel führt mich durch die Räume in Berlin-Adlershof. Gleich am Eingang eine große offene Küche und in den Räumen Regale voller Kartons, die mit Nummern versehen sind. Computer, Telefone. Ein junger Mann scannt Postkarten mit Tierbildern. Hunde, Pferde, Enten und Katzen.
Also Katzen zum Beispiel ist auch ein großes Thema. Ja. Ja, ich habe mir eine ganze Sammlung gekauft, 8000 Katzen. So, der, man glaubt mir gar nicht, ich meine, Katzen ist halt das beliebteste Haustier. Ne? Da gibt es halt viele Leute, also darf man nicht vergessen, es gibt nicht nur Leute, die sagen, sie sammeln Ansichtskarten, sondern die interessieren sich für Katzen. Ne? Und
Daniel Seidel hat die Firma vor 15 Jahren gegründet. Akpol erwirbt Ansichtskarten bei Versteigerungen oder kauft große oder kleine private Sammlungen für einen Pauschalpreis an. Die Karten werden dann gesichtet, gescannt und einzeln auf der Website eingestellt. 20.000 Kunden haben den Newsletter abonniert.
Wenn man praktisch in Deutschland für Ansichtskarten in Anführungszeichen großer Player ist, tut mir ein bisschen schwer mit dem Wort, aber dann ist man es auch weltweit. Ja, es gibt in anderen Ländern diese Art Online-Shops in der Größenordnung nicht.
Also sind Sie fast auf der ganzen Welt einer der Größten?
Wir sind auf der ganzen Welt einer der Größten bei Ansichtskarten. Ich muss immer dazu sagen, wirklich bei Ansichtskarten, und wir haben auch Fotos und wir haben so verschiedene andere kleinere Themen, Philatelie, auch wenn da immer gesagt wird, das ist eher weniger, ist viel, viel größer. Ja, also da gibt es große Auktionshäuser, die schon 150 Jahre existieren. Und da gibt es auch viel mehr Ware und viel, viel größere Sachen. Aber bei Ansichtskarten ist das schon so, ja.
Zurzeit stehen über 1,5 Millionen Karten online und 200.000 bis 300.000 Karten warten darauf, verarbeitet zu werden. Die Seite wird ständig aktualisiert und was nicht geht, wird dann preiswerter angeboten. Zur Geschichte. Die erste Korrespondenzkarte der Welt geht im Jahr 1869 durch Österreich-Ungarn. Es ist eine einfache Terminabstimmung. Später kommen die Bildpostkarten auf den Markt und diese werden aber nur auf der Vorderseite beschrieben. Ab ungefähr 1900 werden Postkarten zur Massenware und Daniel Seidel erklärt, wie man so eine besondere Karte entdecken kann.
Es gibt so ein paar klassische Sachen, die man sich einbringen kann. Natürlich sind Postkarten von Sehenswürdigkeiten wie jetzt dem Alexanderplatz oder Brandenburger Tor. Davon gibt es riesige Mengen und deswegen sind die im Regelfall häufig. So, wenn Sie jetzt dagegen eine Postkarte haben von einer kleinen Seitenstraße im Stadtteil hier in Adlershof, dann muss die erstmal grundsätzlich selten sein, weil wer hatte damals zu dieser Zeit um 1900 Interesse davon, eine Postkarte herzustellen? Das heißt, sie haben das ja nicht gemacht, weil sie jetzt dachten, wir stellen mal eine schöne Postkarte her, sondern im Regelfall hat es so wirtschaftliche Interessen auch gehabt. Das heißt, das Restaurant um die Ecke hat gedacht, Mensch, wir machen, also so wie man sich heute überlegt, wir machen eine Internetseite, haben die sich ja halt damals überlegt, wir stellen eine Postkarte her, stellen die bei uns mit auf und dann wird es halt wie eine Visitenkarte verteilt. Und dementsprechend gibt es dann eher auch Postkarten von Restaurants. Aber das sind natürlich meistens nicht so große Auflagen.
Auch hier sind wieder Sammler auf der Suche nach dem Stück für ihre perfekte Sammlung. Zum Beispiel nur Postkarten von Binnenschiffern in Hamburg oder nur Ansichten von Berlin-Charlottenburg. Seltene Autogrammkarten sind auch gefragt. Das wertvollste Stück im Angebot von Daniel Seidel ist die Einladung für eine Bauhausausstellung aus dem Jahr 1923.
Das ist eine von 20 Postkarten, die 1923 für diese Bauausstellung in Weimar gemacht wurden. Da gibt es natürlich jetzt mehr Exemplare davon. Und die sind halt relativ selten und relativ teuer. Ja, bei uns kostet die jetzt ca. 5.000 Euro. Es gibt günstigere davon, aber es gibt jetzt keine unter 1.000 Euro. Ja.
Aber so etwas findet man heute eigentlich gar nicht mehr auf dem Flohmarkt oder auch zufällig in einer Schublade. Denn Postkarten sind seit Jahrzehnten Sammlerobjekte. Der Markt ist abgegrast, doch jetzt werden alte Sammlungen aus Nachlässen verkauft. Es wird neu sortiert. Und wie bei den Briefmarken sammeln fast ausschließlich Männer. Daniel Seidel erklärt sich das so.
Weil ich glaube, dass es nicht Sammeln ist, sondern es geht um Jagen und es ist eher eine Männersache. Sobald der Sammler das Sammelstück erjagt hat, ist es bei Weitem nicht mehr so interessant wie vorher. Eigentlich ist es diese Vorfreude darauf, und das möchte ich mal bekommen, ist eigentlich für ihn viel, viel spannender, als es zum Schluss zu haben. Also ich kenne Sammler, die haben sehr, sehr viel und die haben es dann relativ lieblos auch in Kisten. Es gibt natürlich auch Leute, die das ganz toll aufarbeiten, ja, alles Mögliche. Aber grundsätzlich geht es eher darum, etwas bekommen zu wollen.
Jagen, das Besondere finden, aber meine Kiste. Die Postkarten gebe ich für einen Pauschalpreis von 50 Euro ab. Den Puppenkopf verschenke ich. Und die Bücher? Ich bringe sie bei Günter Marten vorbei. Er verkauft seit über 20 Jahren alte Bücher und hat dafür auf einem Gewerbehof in Berlin-Buch eine Halle angemietet. Der größte Teil seines Geschäftes läuft über das Internet. Günter Marten kauft private Bibliotheken auf, nimmt Bücher kistenweise an und sortiert dann aus.
Man muss ehrlich sein. Es ist eben so, wenn es man weiß, von irgendwas gibt es wahnsinnig viel und das will keiner mehr haben, dann ist es so. Das ist der Lauf der Zeit. Ne?
Playboy-Hefte aus den 1960er Jahren gehen gerade ganz gut. Bestimmte Comics oder gut erhaltene Gebrauchsanleitungen für alte Autos. Von alten Nachschlagewerken gibt es viel zu viele und sie werden dann auch verwertet.
Ich sehe das ab und zu auf den Trödelmärkten. Da interessieren aber auch nur, das sind dann die Ausgaben so 1890 rum. Da sind die Landkartenbilder alle farbig. Und die schneiden die halt aus, machen die in Folien und verkaufen die so einzeln. Damit wird noch so ein bisschen Geld verdient, aber ansonsten...
Immerhin nimmt mir Herr Martin eine Bücherkiste ab und ich bekomme dafür 20 Euro. Alle anderen Bücher stelle ich in das Tauschregal um die Ecke. Die Bücher sind nach einigen Tagen verschwunden, zurück in den Kreislauf gewandert, der sich durch unser Leben zieht. Die Spieluhr habe ich behalten.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.